SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
4. April 1558. Die Kolonisierung Sibiriens beginnt.
Jetzt ist es Nacht. Es ist Dezember. Man kann die Schritte des Bären hören. Es ist ganz dunkel, damit alles gut geht. Damit die Sonne die Augen öffnet. Jeder hat Augen. Im Dezember. An 3 Tagen. Die Schritte des Bären.
Wir hören einen Schamanen aus dem Volk der Nganasanen bei einer Geisterbeschwörung. Die Nganasanen sind eines von knapp 50 heute noch existierenden Urvölkern Sibiriens. Sie leben auf der Taimyr-Halbinsel jenseits des Polarkreises. Es ist das nördlichste und zugleich eines der kleinsten aller Völker Eurasiens. Heute gibt es noch etwa 800 Nganasanen, von denen nur noch gut 100 ihre Muttersprache sprechen.
Die Krankheiten sollen verschwinden und die Jungen sich nicht umbringen. Wenn ich das Messer hineinstoße, vertreibe ich den Selbstmord.
Der Schamane verarbeitet in dieser Seelenreise das Suizidproblem in seiner Gesellschaft. Alkoholismus, Depressionen und Arbeitslosigkeit prägen den Alltag der Nganasanen heute. Ihre Sprache und Kultur sind akut vom Aussterben bedroht. Die Sowjetunion nahm den Ureinwohnern Sibiriens im Zuge der stalinistischen Umformung der Gesellschaft die Lebensgrundlage. Man verbot die alten Religionen, zerstörte Schamanenplätze und beschlagnahmte Rentierherden. Nomaden wurden Kolchosarbeiter. Assimilation oder Untergang war oft die einzige Wahl. Das Schicksal der Nganasanen ist exemplarisch für die meisten indigenen Volksgruppen des russischen Ostens. In ihren angestammten Siedlungsgebieten sind sie heute oft nur eine kleine Minderheit. Ihre Spuren verblassen. Die religiösen Riten werden kaum mehr praktiziert. Ihre Sprachen und Geschichte sind selten aufgezeichnet worden.
Ein Großteil der kleineren Ethnien ist im Laufe der Jahrhunderte einfach verschwunden. Es gibt sie nicht mehr.
Professor Dietmar Dahlmann, Osteuropa-Historiker von der Universität Bonn.
30, 40, 50 dieser Ethnien, die im Prozess der Eroberung noch vorhanden waren, von denen gibt es so gut wie niemanden mehr oder überhaupt niemanden mehr.
Die Landnahme in Sibirien und die damit verbundene Verdrängung, ja teilweise Ausrottung der angestammten Bevölkerung, begann Mitte des 16. Jahrhunderts. Eine Urkunde vom 4. April 1558 markiert den Beginn der russischen Kolonisierung am Ostrand des Zarenreiches. Sie schuf die rechtlichen Grundlagen für die militärische Eroberung und wirtschaftliche Ausbeutung Sibiriens im Auftrag Moskaus.
Ich, Zar und Großfürst von ganz Russland, Iwan Wassiljewitsch, schenke dem Gregoris Stroganow die unbewohnten Ufer und Nebenflüsse der Kama unterhalb von Perm. Ich gestatte ihm, befestigte Städte zu bauen und Kanonen zu gießen. Er darf den Wald abholzen, das Land bestellen, in den Flüssen und Seen Fische fangen. Sollte er Salzvorkommen finden, darf er Siedereien bauen und Salz sieden. Ich befreie die Familie Stroganow für die Dauer von 20 Jahren von allen staatlichen Steuern und Abgaben.
Perm liegt im westlichen europäischen Uralvorland. Der Schritt über das Gebirge, das kaum höher ist als der Harz, war nur noch klein, der Weg nach Sibirien offen. Der Osten versprach unermesslichen Reichtum. Edle Pelze von Nerz, Eichhörnchen, Marder, Fuchs und besonders vom Zobel gehörten zu den wertvollsten Handelsgütern in ganz Europa. Auf der anderen, der asiatischen Seite des Urals, stießen die Jäger der Stroganows auf das mongolische Khanat von Sibir. Daher kommt das Wort Sibirien.
Iwan IV. Hat sich als Herrscher dieser Gebiete bezeichnet, die ja in seinem Verständnis als ohne Besitzer, als leer galten, sodass man dort eben einen entsprechenden Anspruch erheben konnte.
Die Stroganows waren im 16. Jahrhundert eine der großen Händlerdynastien Europas, vergleichbar mit den Fuggern in Deutschland. Sie hatten Agenten in Paris oder Antwerpen und finanzierten das Militär des Zaren, der vergalt ihre Loyalität mit umfangreichen Privilegien. Die Stroganows heuerten den Kosakenführer Jermak an. Seine Söldnertruppen besiegten das mongolische Khanat von Sibir innerhalb von wenigen Jahren. Die einheimischen Völkerschaften der Chanten, Manzen und Nenzen waren schon von den Mongolen unterworfen und in die Tributpflicht gezwungen worden. Für die neuen russischen Herrscher waren die Ureinwohner Sibiriens Feinde, im besten Falle Steuerzahler.
Ein Junge erzählt: Wir haben einen Brunnen, wir haben eine Schlittendecke. Im Sommer ist unser Wohnplatz schön. Der arme Junge. Er sagt ist, aber ich weiß, dass das so war. Es war. Schon seit Jahren gibt es seinen Wohnplatz nicht mehr.
Aus den Nachrichten vom Wohnplatz von Juri Weller, nenzischer Rentierzüchter und Schriftsteller. Das Volk der Nenzen lebt im Nordwesten Sibiriens. Von den gut 40.000 Nenzen spricht heute kaum mehr die Hälfte Nenzisch. Vielleicht 5.000 leben noch als Nomaden. Sie durchstreifen mit ihren großen Rentierherden Taiga und Tundra zwischen den Strömen Ob und Jenissei.
Der Wohnplatz seiner Sippe lag auf einem Ölfeld. Anstelle des Brunnens, der Schlittendecke und des Wohnplatzes, anstelle der Moosflechten, auf denen er mit dem langbeinigen Rehenkalb barfuß um die Wette lief, erhebt sich ein stählerner Riese, ein Bohrturm. Und der kleine Junge lebt mit seiner Mutter heute in einem alten Kolchoshäuschen.
Im Siedlungsgebiet der Chanten, Manzen und Nenzen befinden sich die größten Ölfelder Sibiriens. Weiter im Norden, am Polarkreis, liegt das zweitgrößte Gasfeld der Welt. Vor allem in dieser Region fördert der Energieriese Gazprom immerhin ein Drittel der Menge, die in Deutschland verbraucht wird. Dietmar Dahlmann.
Welche Umweltschäden mit dieser Erdöl- und Gasförderung verbunden sind, muss man, glaube ich, heutzutage niemandem mehr erklären. Erklären muss man vielleicht, dass es sich in einem Gebiet abspielt, das großenteils Permafrostboden hat. Tundra und Taiga eben, das sind ökologisch höchst problematische Gebiete, weil sie nur kurze Phasen der Regeneration haben. Und wenn sie entsprechend umweltverseucht sind, dann fehlt diese Möglichkeit der Regeneration. Und auf verseuchten Gebieten kann man seine Rentierherden nicht mehr weiden.
Bis zum 17. Jahrhundert eroberten die Kosaken ganz Sibirien bis zum fernen Osten am Pazifik. Ein riesiges, unerschlossenes und unwirtliches Gebiet. In ihrem Schlepptau russische Bauern, Handwerker, Popen und Verwaltungsbeamte. Sie gründeten Städte wie Tjumen, Surgut, Irkutsk, Jakutsk oder Ochotsk, heute wichtige Oberzentren in dünn besiedelten Gebieten. Dabei stießen die russischen Kolonisten oft auf erbitterten Widerstand der sibirischen Ureinwohner, die verzweifelt um ihre Freiheit und den Erhalt der althergebrachten Lebensweise kämpften.
Es ist kein unblutiger Prozess gewesen. Diese Eroberung Sibiriens, wie sie gerne von der russischen und später der sowjetischen Historiografie dargestellt worden ist, auch schon in der Wortwahl, die immer als eine Angliederung bezeichnet wurde. Nein, sie haben genauso gelitten unter den Expansionsprozessen des weißen Mannes, wie das in Süd-, Mittel- und Nordamerika auch der Fall gewesen ist. Man hat diese Bevölkerung hemmungslos ausgebeutet, sie unterworfen.
Schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts zählte man in Sibirien etwa 350.000 russische Siedler, die bereits 70% der Bevölkerung ausmachten. Eine nachhaltige Russifizierung Sibiriens setzte ein. Die 460.000 Burjaten sind die größte Minderheit Sibiriens. Ethnisch sind sie Mongolen, das Buryatische ist eine mongolische Sprache. Viele leben noch als Nomaden rund um den Baikalsee, das größte Süßwasserreservoir der Erde. Die meisten Buryaten jedoch sind sesshaft geworden. Sie wohnen in der Gebietshauptstadt Ulan-Ude, die auf dem gleichen Breitengrad liegt wie das Ruhrgebiet. Je nach Region und Assimilationsgrad sind die Buryaten Buddhisten, Schamanisten oder russisch-orthodoxe. Mitten durch das Gebiet der Buryaten verläuft die Transsibirische Eisenbahn. Sie verbindet auf über 9000 Kilometer Schienen durch 7 Zeitzonen Moskau mit Wladiwostok am Pazifik. Die Transsib erschließt den klimatisch günstigen Süden Sibiriens. Die meisten Urvölker im Norden haben sie allerdings noch nie zu Gesicht bekommen. Sie leben bis zu 5000 Kilometer entfernt vom nächsten Bahnhof der Transsibirischen Eisenbahn. Ein Jakute begrüßt das Licht, das nach der langen Polarnacht über die Finsternis siegt. Jakutien liegt etwa auf der geografischen Länge von Westchina, ist 8,5-mal so groß wie Deutschland, zählt aber nur 1 Million Einwohner. Die Region ist reich an Bodenschätzen, Kohle, Erdöl, Edelmetalle. Jeder 4. Rohdiamant weltweit stammt aus den Minen Jakutiens. Die Mehrheit der 500.000 Jakuten beherrscht noch das Jakutische, eine Turksprache. Früher waren sie Jäger, Fischer oder Rentierzüchter, doch heute leben die Jakuten in Städten und Dörfern. Mit der Russifizierung konvertierten sie, nicht selten unter Zwang, zum orthodoxen Christentum. Schamanen gibt es nur noch wenige unter den Jakuten.
Sicherlich hat man nach dem Zusammenbruch des Kommunismus versucht, alte Lebensformen wieder zu beleben, also auf etwas zurückzugreifen, was in den 20er oder 30er Jahren unter dem Stalinismus vernichtet worden ist. Die Religion etwa, den Schamanismus. Da können Sie dann heute Kurse in der Schweiz besuchen, in denen Sie schamanistische Ausbildung machen. Das ist vielleicht etwas zynisch formuliert. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch, was man denn da eigentlich wieder belebt oder wieder zu beleben versucht.
Der Tschuktsche Slava Kemlil imitiert in seinen Kunstgesängen Rentiere und Vogelstimmen. Die Tschuktschen sind die nordöstlichsten Bewohner der Russischen Föderation. Manche leben noch im Einklang mit der Natur. Ihr Siedlungsgebiet, die Halbinsel Tschukotka am Polarkreis, liegt an der Beringstraße, kaum 100 Kilometer von Alaska entfernt. 2/3 der 15.000 Tschuktschen sprechen das Tschuktschische, eine der wenigen noch existierenden altsibirischen Sprachen, die fast alle vom Aussterben bedroht sind. Osteuropa-Historiker Dittmar Dahlmann.
Im Unterschied zum 16. oder 17. Jahrhundert ist man selbstverständlich auch dort heute über die modernen Medien mit der Welt verbunden und weiß, was es andernorts für Lebensbedingungen und Lebensverhältnisse gibt und dass man dort leichter und vielleicht auch besser leben kann als in den angestammten Territorien. Von daher bin ich ausgesprochen skeptisch, was das Überleben der indigenen Bevölkerung gerade im hohen Norden anbetrifft.
Mein geliebtes Rentier hat ein großes Geweih. Und wenn es hinter dem Hügel erscheint, sieht man als erstes seine Geweihenden. Wenn es vom Hügel herabkommt, voller Kraft und Schönheit, bewundere ich es. Ich liebe es sehr und spanne es an den Schlitten, um jemanden zu besuchen. Ich werde Tee trinken und mein Rentier preisen. Ich liebe mein Rentier sehr.
Im Zeitzeichen erinnerte Tobias Meyer an den Beginn der Kolonisierung Sibiriens am 4. April 1558. Zeitzeichen morgen über den amerikanischen Schauspieler und Regisseur Charlton Heston.